have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und den Mann, den ich auch heute wieder, virtuell zumindest, begrüßen darf hier im Videocall, den habe ich gestern schon gehört und ich könnte mich dran gewöhnen, jeden Tag den sehr verehrten Julius Schubert zu hören. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
Ein wunderschönen guten Morgen. Heute auch wirklich mal in aller Herrgottsfrühe hier um 10.13 Uhr. Ja, sehr feine Sache. Gestern hat richtig Bock gemacht. Die Folge kam dann, wenn wir jetzt aufnehmen, gerade heute. Wenn ihr die aktuelle Folge hört, dann letzte Woche. Und wir nehmen jetzt hier in einem Rutsch gleich ein bisschen mehr auf, weil es ja dann für mich nach L.A. geht. Übermorgen, wenn diese Folge droppt, dann bin ich schon da, durfte schon die ersten Kracher-Games live sehen und ich habe richtig Bock auf die heutige Folge. Willst du uns mal erzählen, was wir vorhaben?
Ja, sehr gerne. Wir haben uns letzte Woche mit den Teams beschäftigt, die in unseren Augen die düstersten Zukunftsaussichten haben für die nächsten Jahre, von denen wir am wenigsten gerne Fan sein würden, wenn es darum geht, die nächsten NBA-Jahre zu bestreiten. Und heute drehen wir den Spieß um und reden über die Teams, die in unseren Augen die besten Zukunftsaussichten haben. Auf die nächsten Jahre gesehen, da wird natürlich auch wieder eingepriesen das aktuelle Level, logischerweise, die Qualität des Kaders, die Vertragssituation, die Pick-Situation, all solche Dinge. Und wir hatten letzte Woche, falls ihr es gehört habt, schon ganz schön Diskussionsstoff drin. Also ich hatte ein Team an 1 der schlechtesten Zukunftsaussichten, das du gar nicht mit drin hattest in der Top 5. Wir hatten auch innerhalb der Top 5 dann so ein paar Abweichungen. Ich wäre schockiert, wenn das heute auch wieder passiert. Ich habe im Vorgespräch beziehungsweise in der Besprechung gestern habe ich sogar in den Raum geworfen, ob wir vielleicht nicht das ein oder andere Team ausklammern wollen, einfach weil es ein bisschen langweilig wäre. Diese Teams, die ihr vielleicht jetzt auch spontan direkt im Kopf habt, die hier in diesem Ranking ganz oben landen werden. Da haben uns dann aber dagegen entschieden. Ich würde so weit gehen, ich wäre fast schon überrascht, wenn wir nicht dieselben 5 Teams hier in unserer Top 5 stehen haben.
Oh, das würde mich schon überraschen.
Echt? Okay.
Weil es gab 3 Teams, bei denen ich zumindest mal überlegt habe. Und bei meinem 5. bin ich mir absolut nicht sicher. Die Top 4 standen und mein Platz 5 ist wackelig.
Okay, interessant. Weil, also bei mir, ich habe dann natürlich noch über das ein oder andere weitere Team nachgedacht, aber bei mir war relativ schnell klar, welche 5 Teams ich hier stehen haben möchte. Und auch die Reihenfolge ist mir dann nicht super schwer gefallen. Aber sehr, sehr interessant. Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht so richtig auf dem Schirm, könnte ich mir auch vorstellen. Wie immer. Aber wir gucken mal, wo uns die Diskussion hinführt. Angesichts der Tatsache, dass wir hier vorproduzieren, habe ich eine sehr zeitlose Headline noch mitgebracht, die ich jetzt einmal ganz kurz raushauen würde, bevor wir zum Hauptthema kommen. Die Headline ist zeitlos. Ich habe sie jetzt brandaktuell nochmal nachrecherchiert und jetzt zieht sie leider nicht mehr ganz so sehr, wie das noch vor ein paar Tagen statistisch gesehen der Fall war. Ich würde sie trotzdem einfach mal zum Besten geben. Und zwar, wir haben ja gestern, beziehungsweise in der Folge letzte Woche für euch, dann haben wir unter anderem auch über dieses Team gesprochen. Wir hatten sie beide mit drin. Wir sind beide der Meinung, dass die Washington Wizards aktuell ziemlich stinken. Das ist faktisch belegbar, das werde ich gleich tun. Aber dass die Zukunftsaussichten der Washington Wizards aktuell auch ziemlich düster sind. Einfach weil es eine Franchise ist, die sehr, sehr wenig Kompetenz ausgestrahlt hat in den letzten Jahren. Und die Washington Wizards sind aktuell laut Clean in the Glass auf Platz 30 von 30, also sprich dem letzten Platz, in Sachen Netrating und zwar mit einem gigantischen Abstand. Sie haben ein Netrating von -12,5. Das sind mehr als 3 Punkte besser als das Team auf Platz 29. Das sind die Pelicans. Sie haben die schlechteste Offense der NBA mit einem Offensivrating von 106,5, was sich gar nicht real anhört. Und sie haben leider inzwischen nicht mehr die schlechteste Defense. Da haben die Pelicans es geschafft, an ihnen vorbeizuziehen, im negativen Sinne. Sie haben jetzt nur noch die zweitschlechteste Defense mit einem Defensivrating von 119. Meine Headline wäre gewesen, die Washington Wizards sind historisch schlecht, weil schlechtestes Netrating und zwar mit Abstand, zweistellig schlechtes Netrating und sowohl in der Offense als auch in der Defense auf Platz 30. Das ist jetzt leider nicht mehr der Fall, aber die Recherche, die ich gemacht habe, die ist natürlich trotzdem noch hier anzuwenden. Das ist nämlich, klar, es gibt immer wieder richtig, richtig miese Teams, aber dass ein Team wirklich die schlechteste Offense und die schlechteste Defense hat, das ist in der Datenbank von Cleaning the Glass, die bis in die Saison 2003, 2004 zurückgeht, nur zweimal passiert. Willst du ganz wild aus dem Bauch raus versuchen zu raten, welche beiden Teams das gewesen sein könnten in den letzten knapp 22 Jahren?
Die Pistons letztes Jahr?
Nein, die hatten ein Netrating von minus 10,2, hatten die drittschlechteste Offense und nur die fünftschlechteste Defense tatsächlich. Sechstschlechteste Defense, Platz 25.
Die Sixers damals, wo sie nur so 10 Siege geholt haben?
Das war auch meine Eingebung, aber überraschenderweise nein. Philly, ich habe mir alle Teams rausgeschrieben aus den letzten 25 Jahren oder so, ich habe viel zu viel Zeit damit verbracht, die ein mindestens zweistellig schlechtes Netrating, also ein Netrating von minus 10 oder schlechter hatten. Da tauchen die Sixers in ihrem berühmt-berüchtigten Process natürlich ein paar Mal auf. 2015-16 minus 11,8, aber auch da Offense Platz 30, Defense nur Platz 28. 2015 minus 10, da hatten sie sogar eine durchschnittliche Defense, Platz 15 und die schlechteste Offense. Und 2014 dann nochmal minus 11,6. Offense Platz 30, Defense aber auch nur Platz 28. Die beiden Teams, die dermaßen historisch schlecht unterwegs sind, und ich drücke den Wizards die Daumen, dass sie es wieder darunter schaffen, sie müssen defensiv einfach noch ein bisschen mehr abstinken, als sie es jetzt in den letzten Wochen getan haben, waren die 2011er, 12er Hornets mit einem Netrating von minus 15,5. Das ist auch gleichzeitig das mieseste, das hier überhaupt in dieser ganzen Datenbank auftaucht. Die hatten die schlechteste Offense und die schlechteste Defense. Und die Phoenix Suns 2018 hatten tatsächlich kein so mieses Netrating, nämlich nur minus 9,8, also nur in Anführungszeichen, hatten aber tatsächlich die schlechteste Offense und die schlechteste Defense. Und eine Kombination aus Platz 30 und 29, wie auch immer, ist auch gar nicht so häufig, wie man vielleicht denken würde. Die Lakers 2016, das waren noch Zeiten, mit ihrem minus 11,1er Netrating. Und hey, siehe da, die Lakers, ein Team, über das wir ja vielleicht gleich noch sprechen werden. Mhm. Die Thunder sind hier ein paar Mal aufgetaucht in den schlechtesten Netratings und auch das gar nicht so lange her. Also die Thunder hatten 2021 noch ein Netrating von minus 11,1 und ich bin mir sehr sicher, dass wir gleich noch über sie sprechen werden. Auch das ein interessantes Nugget. Und wie gesagt, diese Kombination 30 und 29, ich gucke jetzt gerade hier auf meinem schlauen Zettel, gab es tatsächlich gar nicht mehr. Also selbst diese 30-29-Kombi ist historisch schlecht. 30-28 hatten wir ein paar Mal drin, 29-28, irgendwie solche Geschichten. Ja, okay, krass. Aber 30-29 tatsächlich nur, was habe ich jetzt gerade gesagt? Einmal die Lakers und einmal, nö, Hornets. Nur einmal die Lakers. Hornets, ja genau, Hornets halt dieses ganz krasse 30-30. Aber selbst mit 30 und 29 sind die Lakers das einzige Team. Also ja, trotzdem noch historisch. Das, was die Wizards gerade machen, gab es erst dreimal in den letzten crazy knapp über 20 Jahren. Und dieses minus 12,5er Netrating wird nur noch unterboten von den Hornets, die ich gerade angesprochen habe. Und das war's. Also die Wizards haben aktuell auch das zweitschlechteste Net-Rating aller Zeiten, weiß ich nicht. So, da müsste man einfach noch viel weiter zurückgehen. Aber zumindest in der halbwegs modernen NBA haben sie das zweitschlechteste Net-Rating, das je getrackt wurde. Ja,
damn.
Ich würde sagen, sie haben sich den Platz in unserem Ranking letzte Woche redlich verdient.
Redlich, ja. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so mies unterwegs sind. Schauen wir mal, ob sie dafür in Anführungszeichen belohnt werden mit einem hohen Draft-Pick im kommenden NBA Draft. Während du hier deine sehr schöne Headline vorgetragen hast, habe ich mir spontan doch noch eine überlegt. Ich hatte nämlich vor der Folge ein bisschen Probleme, was Zeitloses zu finden.
Wunderbar.
Aber mir ist jetzt doch noch was gekommen, ganz kurz nur, weil es auch gerade ein aktuelles Thema ist. Bronny James spielt in Anführungszeichen heimlich, still und leise eine ziemlich geile Saison in der G-League.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie viele das auf dem Schirm haben, aber Bronny ist bei den Heimspielen der Lakers mit dabei, kommt teilweise Garbage-Time-Minuten, er sieht ein bisschen Playing-Time, verbringt den Großteil auf der Bank. Und wenn die Lakers on the road sind, beziehungsweise keine Heimspiele haben, dann spielt er für die South Bay Lakers, das G-League-Team. Und dort hat er bisher 14 G-League-Spiele absolviert dieses Jahr und averaged knapp 18 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists. Tendenz steigend, was die Volumen Stats und Effizienzstats und Wurfquoten angeht. Er ist jetzt keiner der besten Spieler der G-League, aber er spielt Abend für Abend gegen ältere Spieler. Es gibt nicht viele Spieler, die besser spielen als Bronny, aktuell bisher in der G-League, die nicht mit einem NBA-Vertrag ausgestattet sind, einem festen Vertrag oder einem Two-Way-Deal oder halt schon mal irgendwie NBA gespielt haben. Also in der G-League spielt ja auch Isaiah Thomas oder TJ Warren oder so Leute. Aber dass wir jetzt über Spieler reden, die absolut gar nichts mit der NBA zu tun haben und besser sind als Bronny bisher in der G-League, das gibt es nicht. Und da wollte ich dem jungen Mann mal ein bisschen Credit geben, dass er da Abend für Abend die Arbeit reinsteckt und wirklich gut aussieht. Der Wurf sieht gut aus. Decision-Making, wie man das von ihm kennt, sehen gut aus. Er kann körperlich besser auch mithalten mit den Gegenspielern, als es auf dem NBA-Level der Fall ist. Er bekommt den Ball mehr in seine Hände, hat mehr Freiheiten und kann einfach in der G-League, abgesehen vom großen Rampenlicht, ja einfach arbeiten, an seinem Game arbeiten, an seinem Körper arbeiten, Erfahrung sammeln. Und das hilft ihm sehr. Und ich bin nach dem, was ich jetzt in den letzten Wochen gerade gesehen habe, in der zweiten Saisonhälfte der G-League bisher, noch optimistischer, dass wir hier langfristig von einem NBA-Spieler reden. Ich sehe nach wie vor NBA-Potenzial in Bronny James. Und das kann man nicht über jeden 55. Pick im NBA-Draft sagen. Und das wollte ich jetzt hier und heute einfach nochmal ganz kurz ja so ein bisschen mitteilen, dass ich nach wie vor denke, Bronny James hat eine NBA-Zukunft. Ob das bei den Lakers ist, wer weiß, womöglich nicht. Womöglich würde es ihm auch helfen, wenn das woanders wäre. Aber da gibt's einen Platz in der Liga für Bronny James in 2 Jahren oder 3 Jahren.
Okay, kann ich jetzt weder unterschreiben noch von mir weisen, einfach weil ich jetzt so gut wie nichts gesehen habe die letzten Wochen von ihm in der G-League. Aber wenn du das so beobachtet hast die letzten Wochen, so siehst, dann neige ich dazu, dir zu glauben und ein bisschen mich von dem Optimismus anstecken zu lassen. Wäre natürlich eine coole Sache für ihn. Mhm. Und wenn er dann noch einen Vater hat, der sich so schützend vor ihn stellt, um auf die ganze Stephen A. Smith-Kausa einzugehen.
Der milkt das ja. Ding aber auch mehr als das Haktua-Girl.
Ja, stimmt. Vor allem die Argumentation fand ich sehr witzig. So, hey, warum ruft mich Chris Paul, Rich Paul. Rich Paul hat meine Nummer, Maverick Carter hat meine Nummer. Warum ruft mich LeBron einfach nicht an und wir klären das privat, nachdem ich im nationalen Fernsehen über seinen Sohn hergezogen bin?
Okay. Zumal man hat es versucht, privat zu klären.
Echt?
LeBrons Camp hat vor Wochen Stephen A. kontaktiert und gesagt, fahr mal einen Gang runter.
Ah ja, das wusste ich nicht.
Das hat Stephen A. dann im National TV halt so zum Besten gegeben. Und Stephen A. ist auch immer der Erste, der sagt, Jungs, ich bin bei den Games. Wenn ihr ein Problem mit mir habt, dann sagt es mir in person.
Ja,
und dann
stimmt.
Kommt einer und sagt es ihm in person. Und Stephen A. sagt gar nichts.
Wow.
Und Stephen A. sagt gar nichts und geht dann auf eine komplette Press-World-Tour, wo er dann erklärt, das war weak, das war Bullshit, das war ehrenlos. Und das ist halt, das, was, glaube ich, viele nicht so richtig verstehen bei dem Punkt, ist, dass LeBron es nicht gestört hat, dass Stephen A. irgendwie kritisch über Bronny geredet hat oder dass gesagt wurde, ja, Bronny ist kein NBA-Spieler oder selbst, dass Leute gesagt haben, ey, der ist nur wegen seinem Vater da. Das, was LeBron gestört hat, war, dass Stephen A. wirklich einen übelsten Appell gerichtet an LeBron nach dem Motto, beende das. Ich spreche zu dir als Vater. Beende das. Hol deinen Sohn raus. So als ob, keine Ahnung, LeBron irgendwie Bronny hier zu sonst irgendwas zwingt. Und keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht mal irgendwie guter Vergleich ein, wo man wirklich sagen kann, ey, ich spreche dich jetzt direkt an. Hol deinen Sohn da raus. Das kannst du ihm nicht antun als Vater. Und das hat halt LeBron James verständlicherweise ein wenig gestört, dass hier so getan wurde, als ob irgendwie, ja, hier das gegen Bronnys Willen irgendwie geschieht und ihm das halt nur schadet und sowas alles. Deswegen ziemlich kuriose Situation, die ich dann halt mal genutzt habe, mir mal anzugucken, was Bronny in der G-League aktuell so macht.
Ah ja, okay.
So, Freunde, bevor es mit der Folge weitergeht, ihr habt es wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten schon mitbekommen, wir feiern Koro extrem und darum freuen wir uns auch umso mehr, dass die Zusammenarbeit weitergeht.
Yes, Sir. Bei Koro gibt es nämlich qualitativ hochwertige, innovative und größtenteils vegetarische, vegane Produkte. Viele davon in Bioqualität und viele davon in Großpackungen erhältlich, damit auch ein bisschen Verpackungsmüll eingespart wird. Wir haben jetzt jeder wieder ein großes Paket zugeschickt bekommen mit Produkten, die wir uns aussuchen dürften. Bei mir waren da unter anderem gefriergetrocknete Himbeeren bzw. Erdbeeren in weißer Schokolade und in Milchschokolade mit drin, die absolut süchtig machen. Ich habe mir Kichererbsen mit so einem Barbecue-Gewürz, also quasi als Chips-Ersatz, dann ein bisschen gesünder, ein bisschen proteinreicher, um etwas auf die Ernährung zu achten. Ich hatte eine Haselnuss-Dattel-Creme, quasi so eine Art Nutella-Ersatz, auf die meine Mom total steht. Cashew-Nüsse hatte ich mit dabei, auch für meine Freundin ein, zwei kleine Sachen. Also ja, war wieder ein breites Spektrum. Was hast du so genommen?
Ja, bei mir war es wie beim letzten Mal auch schon ein guter, gesunder Mix zwischen so kleinen Snacks wie diesen Bio-Dark Chocolate Bites, Strawberry, diesen Himbeer-Joghurt-Balls, die ich beim letzten Mal schon extrem weggesuchtet habe. Die gibt's in so 1-Kilo-Tüten und die sind dann auch relativ schnell alle bei uns, so Proteinbars unter anderem mit dabei gewesen und dann halt aber auch zum Kochen jede Menge guter Stuff wieder mit dabei gewesen. Veganes Pesto in verschiedenen Sorten, schwarze Bio-Bohnen, Kichererbsen. Ich habe mir mal diese Bio-Linsen-Chips bestellt. Mhm. Die schmecken auch richtig, richtig geil und ich konnte meiner Schwester eine riesige Freude machen mit dem veganen Mühlenhack. Das sind so eine kleinen 75 Gramm Tüten, da habe ich ihr 3 von bestellt. Da hat sie die erste auch schon gegessen und ist begeistert. Da war eine Menge gutes Zeug für mich mit dabei und ich konnte meiner Schwester eine Freude machen, die sich ja mittlerweile auch vegan ernährt.
Das hört sich doch nicht schlecht an. Also Leute, schaut bei Koro vorbei. Viele Produkte werden direkt vom Händler bezogen. Über die Hälfte des Sortiments ist vegan. Viele Produkte sind einfach gesündere Alternativen zu vielen der herkömmlichen Produkte, die man so im Supermarkt bekommt. Und wenn ihr auf den Link in unserer Folgenbeschreibung klickt und den Code STEPBACK, alles in Großbuchstaben, ein Wort, eingebt, dann könnt ihr 5% auf eure gesamte Bestellung sparen.
Ja, auf jeden Fall. Wir beide sind absolut begeistert. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals gesagt gehabt. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr Koro mal ausprobiert. Schreibt uns dann auch gerne, wie immer, welche Produkte und Snacks ihr richtig geil findet, damit wir die dann bei unserer nächsten Bestellung auch mal mit ausprobieren können. Und damit würde ich sagen, zurück zur Folge.
Gut, dann lass uns doch übergehen zum Hauptteil der heutigen Folge und zu unseren Rankings. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Ich habe tatsächlich so eine lose Idee, wenn du sagst, es wird dich überraschen. Ja, nee, eigentlich? Na, ich bin gespannt. Welches Team hast du auf Platz 5, wenn es darum geht, du wärst gerne Fan dieses Teams in den nächsten Jahren, weil du glaubst, dass die Aussicht auf eine rosige Zukunft nicht so schlecht ist?
Houston.
Okay, gut, dann haben wir da unsere erste Abweichung.
Hast du sie nicht mit in der Top 5? Oder hast du
sie höher? Ich habe sie nicht mit in der Top 5. Ich habe drüber nachgedacht, weil sie einfach ein Team sind. Ich lasse dich gleich den Case machen, aber es liegt auf der Hand, warum man sie hier mit drin haben könnte. Aber ich habe sie nicht mit drin.
Okay, ich habe überlegt, die Lakers mit reinzunehmen. Ich habe ganz, ganz kurz überlegt, Denver mit reinzunehmen. Mhm. Ich habe ganz, ganz kurz überlegt, die New York Knicks mit reinzunehmen. Mhm. Und die Orlando Magic.
Ja, okay, bei denen habe ich nicht so sehr überlegt. Aber ja, die Knicks und die Nuggets waren bei mir auch so in der Bubble der Honorable Mentions.
Dann hast
und
du die Lakers auf 5.
Ja. Du nicht? Wow, ja. Dass ich den Tag noch erlebe. Ich bin optimistischer, was die LA Lakers angeht, als Julius Schubert.
Es ist schwierig. Ich versuche mich dann bei den Lakers gerne selber zu bremsen.
Ja, ja.
Weil ich halt nicht will, dass irgendwie vorgeworfen wird, dass es einfach nur die Lakers-Fanbrille ist. Deswegen kann es, glaube ich, ab und zu dazu führen, dass man dann zu sehr ins Negative geht. Also wenn du mich fragst, wer in den 3 Jahren wahrscheinlich eher den Titel gewinnt oder eine bessere Titelchance hat, dann sind das womöglich schon die Lakers. Die Frage ist halt, wie optimistisch du bist, dass man es schafft, ein Titelteam um Luka herumzubauen und wie optimistisch man ist, dass LeBron bis zum Ende seiner Karriere noch zumindest auf diesem Top 20 Level Spieler in der NBA performen kann. Ich sehe den Case aber auf jeden Fall auf Platz 5. Vielleicht ganz kurz, bevor ich dann zu den Rockets komme. Bei den Knicks habe ich überlegt, also es war so Rockets, Knicks und Lakers für diesen 5. Platz. Die Knicks haben halt ein ziemlich geiles Team, mit dem sie in den nächsten Jahren immer irgendwo in den Playoffs sein werden und immer sehr gut sein werden und sich eine Chance geben auf den Titel. Man kann, dadurch, dass man im Sommer wirklich gezaubert hat, Cap-mäßig, diesen Kern für 4 komplette Saisons zusammenhalten. Du kannst Karl Anthony Towns, Jalen Brunson, OG Anunoby, Mikal Bridges und Josh Hart für die nächsten 3 Jahre nach dieser Saison noch in deinem Team halten, ohne langfristige Probleme mit der Second Apron zu bekommen. Und in jedem dieser Jahre wird man ein Top-Team im Osten sein, mit einer Chance, Meister zu werden. Auch dieses Jahr, die Knicks können diese Saison Meister werden. Lass sich bei den Celtics jemanden verletzen, die Cavaliers vielleicht doch nicht so real sein. Die Knicks sind Dritter in dieser Conference mit vielen, vielen Schwächen, die wir auch schon in diesem Podcast besprochen haben. Aber wir dürfen nicht ausschließen, dass die Knicks am Ende in den Finals stehen und in den Finals ist halt alles möglich. Halte ich für wahrscheinlich aktuell? Nein, aber sie geben sich eine Chance und das können jetzt auf die nächsten 3-4 Jahre und danach ist ja dieses Fenster auch nicht zu. Dann muss man halt überlegen, okay, was mit Towns, was ist mit diesen Spielern, aber das Fenster ist ja dann nicht dicht. Nicht viele Teams können behaupten, dass sie sich zumindest für die nächsten 3-4 Jahre in die Position gebracht haben, in jedem dieser Jahre ein Top-Team zu sein, ohne an diesem Kader etwas verändern zu müssen. Und das ist ein ziemlich gutes Argument, hat für mich aber nicht gereicht. Lakers, können wir gleich drüber reden, da kannst du den Case machen, dann kommen wir vielleicht da nochmal in die Diskussion rein. Die Rockets sind eine halt fantastische Kombination. Wir haben es in unserer letzten Folge besprochen und immer wieder das ESPN Draft Asset Ranking von Bobby Marks zur Hilfe gezogen. Die Houston Rockets sind auf Platz 5 hinter den Jazz, Nets und Spurs, die alle drei aktuell noch nicht besonders gut sind und halt den Thunder, die halt in ihrer eigenen Liga spielen, was das angeht. Aber wenn wir jetzt gucken, aktuelle Qualität und Masse an Assets und zukünftigen Draftpicks, abgesehen von den Thunder, kommt da kein Team an die Rockets dran. Ja, okay, sie hat ihre First Rounder in den nächsten beiden Jahren, aber abgesehen davon, man hat ein paar Unprotected Firsts der Suns, man hat Pick Swaps mit den Suns, man hat einen First Round Swap mit den Brooklyn Nets in 2027, der eine Menge wert sein sollte. Mhm. Und man hat einen jungen Kern von 7 guten Spielern. Die einen besser, die anderen schlechter, die einen mit mehr Potenzial, die anderen vielleicht mit ein bisschen weniger und ist jetzt schon ein ziemlich, ziemlich geiles Team, was klasse gecoacht wird, mit einer echten Identität, die über die Defense kommt, aktuell 5. in der Western Conference und man ist 13 Spiele hinter den Thunder und die Grizzlies auf Platz 2 sind 12 Spiele hinter den Thunder. Also es ist aktuell nicht auszuschließen, dass die Rockets am Ende noch auf Platz 2 in der Western Conference stehen, nachdem man sich jetzt wieder gefangen hat, nachdem es zwischendurch gar nicht gut lief, hat man jetzt 4 in Folge gewonnen und aktuell hat man ein gutes Puffer zu Platz 6 und kann halt 5., 4., 3. oder 2. werden, was sich aktuell noch nicht so richtig absehen lässt. Das heißt, die Rockets sind jetzt schon gut, man hat jede Menge Future Assets, Amen Thompson ist the real deal, Jalen Green hat seinen Wert aufgebessert, kann man dann im Sommer traden. Und deswegen glaube ich, dass die Rockets, wenn man im Sommer dann All-In geht für einen KD, einen Devin Booker oder irgendeinen anderen guten Win-Now-Spieler mit ein paar der Jungspielern, mit den Assets, dann kann man ab nächstem Jahr wirklich ein Titel-Contender sein. Und das für die langfristige Zukunft. Und das rechtfertigt für mich hier den 5. Platz. Wenn du jetzt natürlich aber für die Lakers argumentieren willst und einfach sagst, Luca, so, ja, wow, okay, lässt sich halt nicht viel gegen sagen. Luca, okay, gut, ja, kannst du haben, diesen 5. Also es ist, ich würde sagen, Knicks auf 7, Lakers auf 6, Rockets auf 5. Und das kann in jeglicher Reihenfolge sein. Die wirklich ernsthafte Diskussion um diesen 5. Platz ist dann wahrscheinlich zwischen den Lakers und Rockets, oder?
Ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht sogar die Knicks und vielleicht sogar die Nuggets noch vor den Rockets hätte. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich bei diesem Ranking, also bei der Übung, die wir letzte Woche gemacht haben, kannst du ja viel argumentieren mit, ja, dieses Team ist einfach gerade im Keller, möchte wieder relevant werden oder möchte die Katastrophe, die da gerade passiert, wenigstens noch irgendwie eindämmen. Hier bei den besten Zukunftsaussichten bin ich wirklich sehr krass darauf gegangen, welche Teams haben die besten Chancen in den nächsten 3, 4, 5 Jahren Meister zu werden. Und da fehlt mir bei den Rockets dieser eine Star. Ich glaube, die Defense ist auch nicht über allen Zweifel erhaben in den Playoffs. Also da möchte ich dann auch erstmal noch sehen, dass du mit Şengün auf der 5 diese Defense so halten kannst, wie du es gerade tust in einem Playoff-Setting. Gegen die besten Teams, gegen ein gegnerisches Scouting-Team, das sich das schemen kann und so. Aber vor allem, ich bin ein riesiger Fan von Amen Thompson, aber ich glaube nicht, dass Amen Thompson mit den Limitationen, die er hat als Creator und Scorer, mal dieser Dude sein kann. Ich glaube nicht, dass Jalen Green das sein kann. Reed Shepard hätte es vielleicht werden können, aber dafür scheint er einfach eine zu kleine Rolle zu spielen, jetzt schon früh in seiner Karriere. Aktuell ist es halt am ehesten Fred VanVleet. Und ja, du hast dieses Offensivsystem, dass du ein bisschen um Şengün drumherum baust und so. Vielleicht ist es weniger notwendig, diesen einen Creator-Dude zu haben, wie bei anderen Teams. Aber trotzdem, der fehlt mir einfach bei den Rockets. Mhm. Und klar, sie haben super viele Assets. Und wir haben auch letzte Woche zum Beispiel darüber gesprochen, einen Ausweg für die Phoenix Suns, dass die einen Devin Booker zum Beispiel nach Houston traden. Das würde die Situation dann natürlich schlagartig verändern. Aber das will ich auch erstmal sehen. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, dass man sich diesen Superstar-Creator per Trade reinholt. Wenn es jetzt ein Kevin Durant wäre, wäre ich jetzt nicht ganz so hin und weg. Wenn es ein Devin Booker wäre, okay, krass. Wenn es ein, ja, Spieler X wäre, der einfach dieses Level hat und diese Fähigkeiten hat. Und da sehe ich bei den Knicks mit Brunson und mit Abstrichen vielleicht ein bisschen Towns und einfach generell das Konstrukt, bei den Nuggets ganz klar, da habe ich einfach wenig Vertrauen in den Supporting Cast und auch in die Ownership, irgendwie da Geld reinzustecken und ernsthaft das Team verbessern zu wollen. Aber du hast halt Nikola Jokic, der dir immer irgendwie eine Chance gibt, inklusive dieses Jahr. Und das sehe ich, das fehlt mir bei den Rockets leider. Dieser eine Dude und dieses ruhige Gewissen, wenn ich mir versuche vorzustellen, wie die Rockets in einer Playoff-Serie gegen OKC, gegen Denver, gegen LA Offense kreieren. Das in meiner Fantasie sieht das nicht allzu geil aus und deswegen habe ich sie hier nicht mit drin.
Ja, absolut. Also das sind alles die Argumente, die ich auch nutze, wenn ich jetzt darüber rede, warum ich denke, dass die Rockets in dieser Saison nichts mit dem Titelrennen zu tun haben. Also selbst wenn man Zweiter wird im Westen, dann freuen sich halt die Minnesota Timberwolves extrem, ja, weil das Erstrunden-Matchup ist, das man am ehesten noch sehen will. Ich glaube nicht, dass sie so gut wie OKC, so gut wie Memphis, so gut wie die Nuggets, so gut wie die Lakers, so gut wie die Warriors und in der Serie gegen die Clippers und Timberwolves weiß ich auch nicht, ob ich auf Houston setzen würde. Ja, dann halten wir es wahrscheinlich für unterschiedlich realistisch, dass sie diesen All-in-Monster-Trade machen und einen Top-10-Level, Top-15-Level-Spieler bekommen. Ich halte es für realistisch, Cher. Weil was willst du mit den ganzen Picks? Du hast jetzt schon zu viele junge Spieler in deinem Kern. Was willst du mit all diesen Picks? Und ich glaube auch, dass das die Vision ist. Ich glaube, dass man diese Saison schauen wollte, wer sind die Keeper. Ich glaube, dass der Jalen Green-Vertrag aus dem letzten Sommer auch darauf hindeutet, dass man vorhat, ihn zu traden, weil es ist leichter, ihn jetzt zu traden, als wenn er jetzt ein Restricted Free Agent gewesen wäre jetzt im Sommer. Wenn Vliets Vertrag läuft aus, wenn die Rockets das wollen und man hat sich auch im letzten Sommer durch den Trade mit Brooklyn in die Position gebracht, jetzt was zu machen. Also in meinen Augen deutet all das, was die Rockets gemacht haben im letzten Jahr und davor, darauf hin, dass man diesen Sommer in irgendeiner Art und Weise all in geht. Mhm. Und wenn man das schafft und diesen Dude bekommt, 3 bis 4 dieser Spieler aus dem jungen Kern, den wir ja auch so geil finden, behalten kann, mit dem Coaching von Udoka, dann ist es in meinen Augen ein Titelcontender in der kommenden Saison und in den nächsten Jahren auch. Aber ich kann natürlich auch vollkommen verstehen, warum du sie hier nicht mit drin hast, gerade wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie jetzt diesen Spieler vielleicht nicht bekommen, dann wird man nächste Saison auch nicht besser sein als die Lakers und vermutlich auch nicht als die Nuggets und erst recht nicht als die Thunder und eventuell auch nicht als die Warriors. Also ich sehe schon den Case auf jeden Fall auch.
Und ganz kurz noch zu den Lakers. Der Case ist im Grunde Luca. Du hast einen der 3 besten Spieler der Welt, der dieser Creator eben ist, der vielleicht der beste dieser Creator ist, der wahrscheinlich noch nicht mal in seiner Prime ist, der durch Nico Harrison jetzt ein Feuer unterm Allerwertesten angezündet bekommen hat. Hoffentlich, das ist natürlich die Hoffnung. Du hast die Truppe, die du aktuell versammelt hast, die ja jetzt schon zumindest mal mitmischt, hast du nächstes Jahr noch mehr oder weniger komplett am Start, wenn du das willst. Du hast Austin Reeves auf einem der besten Verträge der gesamten Liga. Da bin ich gespannt im Sommer 2026, ob er die Spieleroption in der Form, ob man sich irgendwie mit ihm verständigt kriegt, dass er die vielleicht noch zieht und danach eine Extension kriegt oder ob er die einfach ablehnt und da dann schon einen fetten Vertrag oder einen fetteren Vertrag kriegt. Also er hat 26, 27 eine Spieleroption über knapp unter 15 Millionen, was halt ein Witz ist für Austin Reeves.
Ja.
Aber wenn man sich auch die Vertragsstruktur anguckt, LeBron hat eine Spieleroption für die kommende Saison. Mal gucken, ob es da einen neuen 1+1-Deal gibt oder wie genau das dann aussieht. Natürlich ist es eine Sorge, inwiefern LeBron ein Topspieler bleiben wird in den nächsten Jahren. Aber du hast im Sommer 2026 sind Hachimura, Vincent, Kleber ausgelaufen. Jemand wie Shake Milton ist dann nicht mehr guaranteed im nächsten Jahr. Bronny auch nicht übrigens, aber gut. Wenn du die Dudes nicht sowieso vorher schon irgendwie getradet hast, jetzt in dieser Offseason oder zur Deadline nächstes Jahr, wovor ich nicht fast schon ausgehen würde, dann hast du früher oder später eine ziemlich krasse Flexibilität rund um einen dann 27, 28-jährigen Luka Doncic herumzubauen. Du bist in LA, du bist die Lakers, du wirst immer irgendwie ein Free-Agency-Player bleiben. Du hast dann auch noch einen Luka, mit dem Leute vermutlich zusammenspielen wollen. Ich glaube einfach, die Lakers haben sehr, sehr klare Pfade dazu, ein Contender zu sein in den nächsten Jahren. Und deswegen habe ich mich hier für sie auf Platz 5 entschieden. Und die Pick-Situation ist nicht so drastisch. Da sind sie auf Platz 20. Das ist nicht geil, aber sie haben diesen eigenen, diesen 31er First, haben sie noch, den sie dann auch traden können. Sie haben generell in, jetzt gerade 3 tradable First-Round-Picks, die sicherlich benutzt werden. Das sieht schon alles ziemlich gut aus in LA.
Ja, gefällt mir gut die Argumentation. Ist es nicht ironisch, dass wir die Lakers in unserer letzten Folge eigentlich besprochen hätten, wenn es diesen Trade nicht gegeben hätte?
Ja, gut möglich.
Ich denke schon.
Ja,
du standest halt da sein. Mit einem 40-jährigen LeBron und einem 32-jährigen Anthony Davis. Ich glaube nicht, dass das rosigere Aussichten sind als das, was jetzt die Clippers oder Sixers oder Bucks oder wer auch immer vorweisen können. Ich denke schon, dass wir über sie geredet hätten, zumindest bei den Honorable Mentions. Und jetzt sind sie halt einfach am ganz anderen Ende des Brackets. Es ist halt wirklich
verrückt.
Ridiculous. So, machen wir weiter.
Ich habe die Cavs an 4.
Ich auch.
Ja, dann. Würdest du jetzt mitgehen zu sagen, du wärst schockiert, wenn wir nicht dieselben Top 4 haben?
Ja, wir haben die gleichselben Top 4 in derselben Reihenfolge.
Vermutlich. Okay.
Hier.
Die Cavs an 4. Der Case ist eindeutig. Du bist aktuell ein historisch gutes Regular-Season-Team. Du bist sicherlich ein sehr ernstzunehmender Titel-Contender. So, da sind meine Fragezeichen immer noch größer als bei den anderen beiden Teams dieser Riege. Und deswegen habe ich sie auch unter diesen anderen beiden Teams. Du hast mit Darius Garland, Donovan Mitchell, Jared Allen und vor allem natürlich Evan Mobley, der Jüngste hier in der Riege ist, hast du 4 All-Star-Level-Spieler, 4 Cornerstones, wenn man so will, die allesamt noch nicht in ihrer Prime sind. Selbst Mitchell ist erst 28. Gut, da könnte man sagen, der ist wahrscheinlich in seiner Prime. Mhm. Du hast all diese eben genannten für mindestens 2 weitere Jahre nach der laufenden Saison unter Vertrag, ebenso wie die Andrea Hunter und Max Strus und Isaac Okoro, so ein paar Stützen von deinem Supporting Cast. Du musst dir erst dann im Sommer 27 musst du dir Sorgen machen, Mitchell vielleicht einen neuen Vertrag geben zu müssen, der dann schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Dann wird's vielleicht schwierig, das zu stemmen finanziell, wenn Mobley und Garland jeweils 44 verdienen und Jared Allen dann 30. Sicherlich so Cap-technisch, Second Apron-technisch, da kommen Sorgenfalten, da kommen Hürden. Aber Stand jetzt hast du einen Contender, bei dem die Eckpfeiler immer noch sehr jung sind. Du hast mit Evan Mobley einen potenziellen künftigen Top-10-Spieler. Du hast mit Donovan Mitchell einen aktuellen Top-15-ish-Spieler. Du hast nicht so eine super rosige Pick-Situation mit Platz 24 in diesem Ranking von Bobby Marks. Aber auch da hast du zumindest noch so ein bisschen Flexibilität, noch was machen zu können. Gerade wenn es dann in den nächsten Jahren in die weitere Zukunft geht. Die Cavs sind sehr, sehr gut aufgestellt. Ich habe sie nur nicht höher, weil ich ein Team oder weil wir offensichtlich ein Team mit einer gewissen Upside sehen in den nächsten Jahren und weil die anderen beiden Teams, die aktuell schon historisch gut sind und zu den Contendern zählen, noch mal ein bisschen besser aufgestellt sind.
Ja, da habe ich gar nichts weiter hinzuzufügen. Wir saßen damals in Köln in der Arena, in der Langs Arena im Spätsommer 2022, als der Donovan Mitchell Trade announced wurde von Vogue damals noch. Und das war ja die Idee, die die Cavaliers hatten damals, dass du diesen Kern aus Garland, Mitchell, Mobley und Allen langfristig so zusammenhalten kannst. Damals war wahrscheinlich die Vision eher dieser Kern aus Garland, Mobley und Mitchell, dieser Big Three. Jeder dieser 3 bringt jetzt mittlerweile genau das, was man sich damals erhofft hat. Mobley spielt eine Most Improved Player Level Saison und sieht wie ein zukünftiger Superstar aus. Top 20 Level Spieler, vielleicht diese Saison schon All-NBA. Sehr wahrscheinlich diese Saison schon All-NBA. Garland ist nicht nur wieder der Alte nach seinen Verletzungen letzte Saison, er ist besser denn je. Und ich war immer schon ein riesiger Garland-Fan. Und Donovan Mitchell ist ein Top 15 Spieler in der Liga. Und das war er damals noch nicht ganz, da war er auf dem Weg hin, als die Jazz ihn getradet haben. Und auch da geht die Entwicklung in die vollkommen richtige Richtung. Es ist ironisch, weil vor einem Jahr wären die Cavaliers hier nicht in so einem Ranking drin gewesen. Aber das, was man diese Saison geleistet hat, macht mich und dich anscheinend auch sehr optimistisch, dass man eine goldene Zukunft vor sich hat. Du hast es angesprochen, es wird cap-technisch schwierig über Jahre hinweg, diesen Kern zusammenzuhalten, aber das geht den meisten sehr guten Teams so und Cleveland gibt sich dieses Jahr eine Chance und muss nichts an dem Kader verändern, um nächste Saison auch wieder eine Chance zu haben und im Jahr danach auch wieder. Garland wird noch besser, Mobley wird noch besser und Mitchell wird nicht so schnell abbauen, kann auch noch besser werden. Ja, Cleveland hier auf Platz 4, eigentlich ein bisschen schade, aber die anderen 3 sind dann doch nochmal ein wenig vor ihnen. Ich nehme an, dass wir den gleichen dritten Platz haben, und zwar die San Antonio Spurs.
Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier von meiner Emotion leiten lasse und ob das jetzt sehr hot takey ist. Aber ich habe mich tatsächlich jetzt gerade spontan dazu entschieden, die Celtics auf 3 zu schieben und die Spurs auf 2. Weil ich das Capsheet der Celtics vor mir habe und den aktuellen Kader. Und Jrue Holiday hat stark abgebaut dieses Jahr. Ich glaube, das haben viele gar nicht so sehr auf dem Schirm. Und der wird 32, 35 und dann eventuell nochmal 37 mit einer Spieleroption verdienen in den nächsten 3 Jahren. Porzingis war wieder nicht die Ausgeburt von Gesundheit und geht dann jetzt auch auf die 30 zu. Derrick White ist jenseits der 30. Al Horford ist stramm in Richtung 40 unterwegs. Und du hast es gerade vor der Folge, wir werden jetzt gleich im Anschluss noch unsere Supporterfolge über die schlechtesten Verträge aufnehmen, die ihr dann schon gehört haben könntet, wenn ihr diese Folge hier hört. An der Stelle vielleicht der Hinweis, patreon.com/ Double Step Back, das ist der beste Weg, wie ihr erstens diesen Podcast unterstützen könnt und dabei helfen könnt, dazu beitragen könnt, dass es diesen Podcast auch noch sehr lange weitergeben wird, indem ihr uns mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützt. Und zweitens ist das der Ort, an dem ihr euch noch mehr, eine noch höhere Dosis Double Step Back sichern könnt, in Form von vor allem Supporter-Folgen, unter anderem eben das, worüber wir jetzt nachher noch sprechen werden und was Anfang der Woche rausgekommen sein wird, wenn ihr das jetzt hier gerade hört, ein Ranking der schlechtesten Verträge der Liga. Und da hast du mich gerade so ein bisschen auf den Trichter gebracht, dass man da ja eventuell Jaylen Brown Supermax mit reinnehmen könnte. Ich verrate jetzt natürlich noch nicht, ob wir das getan haben oder nicht, aber ich sehe den Case zumindest. Klar, die Celtics sind Stand jetzt viel, viel besser aufgestellt als die San Antonio Spurs. Sie sind einer der Top-Contender, vielleicht sogar, je nachdem, wie man das sehen möchte, vielleicht sogar immer noch der Top-Favorit auf den Titel aktuell. Und wenn jetzt die Celtics nochmal 1 oder 2 Championships gewinnen in den nächsten 3 Jahren, dann haben sie wahrscheinlich einen Vorsprung, den die Spurs gar nicht einholen können über diesen mittelfristigen Zeitraum. Aber wenn nicht, und wenn wir dann noch die Platzierung auf dem Pick-Ranking, da ist Boston auf Platz 17 und San Antonio halt auf Platz 2. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Bauchgefühl, dass das in Boston relativ schnell sehr, sehr schwierig sein könnte. Wenn Porzingis nicht fit bleiben kann, wenn Holiday weiter abbaut, wenn Horford entweder sogar geht nach dieser Saison oder, weil das wird sehr schwierig, den zu halten, der hat keinen Vertrag mehr, Stand jetzt für nächstes Jahr, oder einfach abbaut, weiß ich nicht. Ist das zu extrem von mir, dass ich das jetzt hier gerade spontan rumschiebe?
Es kommt drauf an, über was für eine Zukunft wir hier reden. Wer von den beiden gewinnt am wahrscheinlichsten einen Titel in den nächsten 5 Jahren?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es sind die Celtics. Ich glaube, die Chancen der Celtics in dieser Saison auf die Titel sind höher als die Chancen der Spurs in irgendeinem der nächsten 5 Jahre. Was jetzt unmöglich zu bewerten ist.
Ja.
Und sehr, sehr viel Prediction. Aber da muss schon sehr, sehr viel sehr, sehr gut laufen bei den Spurs, dass sie in irgendeinem der nächsten 5 Jahre als schon noch Favorit auf den Titel in die Playoffs gehen.
Und das weiß
sehe ich
nicht.
Aktuell noch nicht. Wenn du mich fragst, habe ich auf die nächsten 10 Jahre lieber den womöglich besten Spieler ever und unendlich viele Picks oder das, was die Celtics haben, dann ja, dann gib mir San Antonio. Aber auf die nächsten 4 bis 5 Jahre gesehen, glaube ich, haben die Celtics noch die bessere Zukunft und die höheren Titelchancen. Und ich glaube auch, dass Brad Stevens es schaffen wird, um die beiden Jays Jahr für Jahr ein Contender-Team herumzubauen, was gut genug ist, dass man sich eine Chance auf den Titel geben wird. Selbst wenn Horford dann weg ist und Holiday abgebaut hat und vielleicht getradet werden muss. White Skillset, glaube ich, wird sehr gut altern. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Gucken, was mit Porzingis ist. Aber wir sehen ja halt auch in dieser Saison schon wieder, Sam Hauser übertrifft alle Erwartungen. Peyton Pritchard wird Sixth Man of the Year. Da kommen ja Spieler auch nach. Das ist ja jetzt ein super tiefes Team, was das auch ersetzen kann, wenn dann vielleicht der ein oder andere der Leistungsträger des 2024er Titelruns dann irgendwann weg ist. Das heißt, auf die kurz- und mittelfristige Zukunft mag ich die Celtics mehr, auf die langfristige Zukunft San Antonio. Aber wir gucken jetzt, also ich habe jetzt halt nicht auf die nächsten 10 Jahre geguckt in diesem Ranking. Deswegen gebe ich den Celtics hier den Vorsprung, weil ich halt auch nicht glaube, dass die Spurs jetzt so schnell dann schon ready sein werden. Die sind selbst jetzt mit Fox und Wemby noch ein bisschen weg von der Spitze des Westens, in meinen Augen.
Na, ich weiß nicht. Dieses Capsheet ist ein feuchter Traum von jedem NBA-GM. Mann, das ist einem vielleicht gar nicht so bewusst. Du hast die Aaron Fox, stand jetzt für die nächste Saison noch mit 37 Millionen. Was für einen Spieler seines Levels absolut kein schlechter Deal ist. Klar, den wirst du dann verlängern müssen. Du hast Devin Vassell mit einem ganz komischen Vertrag.
Ja.
Das ist mir nicht, weißt du, woran das liegt? Also der verdient nächste Saison 27 Millionen, dann 27 Millionen, dann 24,6 und dann wieder 27. Warum denn diese 24,6?
Keine Ahnung.
Naja, aber auch das langfristig für einen Spieler, der sich noch weiterentwickeln kann im Alter von 24, der ein sehr, sehr wertvoller dritter, vierter, fünfter Mann sein kann in einem guten Team. Keldon Johnson hat einen guten Vertrag. Harrison Barnes hast du noch nächstes Jahr für 19. Du hast Wemby noch 2 Jahre im Rookie-Deal. Du hast Stephon Castle noch 3 Jahre im Rookie-Deal, bei dem ich nicht ausschließen würde, dass er in 1-2 Jahren bereits ein wertvoller Rollenspieler sein kann. Du musst dir Gedanken machen, was du mit Sohan und oder Malachi Branham machst, aber da bist du, glaube ich, nicht irgendwie in der Situation, denen riesige Rookie-Extensions anbieten zu müssen. Wenn nicht, dann lässt du sie halt ziehen. Das wäre jetzt auch nicht der größte Verlust auf der Welt. Chris Paul ist expiring. Der kriegt vielleicht im Sommer nochmal ein Minimum oder so in San Antonio. Plus die Pick-Situation, also wirklich die riesige Draft-Pick-Schatulle. Das ist schon eine richtig, richtig krasse Position, in der man sich befindet. Cap und Draft Pick technisch. Vielleicht sogar könnte man den Case machen, rein auf das bezogen, dass sie besser dastehen als die Thunder. Weil die Thunder.
Worauf bezogen?
Auf das Cap Sheet und die Draft Pick Situation. Weil die Thunder halt Probleme kriegen werden, ihre Top Stars alle an Bord zu halten. Das ist bei den Spurs aktuell nicht der Fall, aber das geht halt auch einfach damit einher, dass die Thunder jetzt gut sind und die Spurs nicht, das ist schon klar. Und selbst die Picks sind einige, also diese unprotected Picks von Atlanta 2027 und vielleicht sogar dieses Jahr schon mit ein bisschen Lottery-Glück, ist wahrscheinlich wertvoller als alles, was die Thunder haben, außer die Clippers-Picks.
Und der Dallas in 28.
Ach so, ja klar, der Swap, ja.
Naja, aber Atlanta, also wo steht denn Atlanta stand jetzt? Ist das überhaupt ein Top-10-Pick?
Jetzt dieses Jahr, meinst du?
Ja.
Warte. Atlanta hat aktuell die 16. besten Lottery Odds. Naja,
ich weiß nicht, ob das dann besseres Asset ist unbedingt, als alles, was die Thunder haben.
Nee, ich meinte vor allem den 27er Atlanta Pick.
Aber wird der anders sein?
Also ich würde davon ausgehen, dass die Hawks 2027...
Ich würde davon ausgehen, dass die Hawks immer noch ein Play-in-Team sein werden dann.
Ja, aber nochmal ein bisschen schlechter aber vielleicht. Also ich habe die Lottery gerade ein paar Mal simuliert.
Naja, mit 3 Spielern, die wir irgendwo im Most Improved-Rennen gesehen haben und im Trailer nicht in seiner Prime ist, weiß nicht, ob die Hawks dann schlechter sein werden als jetzt.
Ja, also ich habe die Lottery gerade 5 Mal simuliert und der landet kein einziges Mal in der Lottery. Aber der Sacramento-Pick landet in der Lottery, den Atlanta bekommt, stelle ich gerade erfreut fest. Ja, nicht schlecht. Ja, das Capsheet ist ein Traum. Die Pick-Situation ist überragend. Du hast Wemby, du hast Fox. Ich verstehe, was du meinst. Und vielleicht neigt man auch dazu, die Traumvorstellungen von einer möglichen Zukunft höher zu bewerten im Vergleich zu dem Hier und Jetzt. Und da sind die Celtics halt einer der Top-Favoriten auf den Titel. Also vielleicht ist es zu impulsiv, was ich hier mache. Aber ich bleib dabei. Ich mache die Celtics auf 3 und schieb die Spurs spontan auf 2 hoch.
Ja, es klingt gut, wenn man es so formuliert. Die Spurs haben abgesehen von ihren beiden Stars keine Spieler, denen sie halt wahnsinnig viel Geld bezahlen müssen. Es klingt nicht so gut, wenn man es so formuliert. Die Spurs haben abgesehen von den beiden Stars womöglich auch keinen anderen besonders guten Spieler.
Das weiß ich nicht.
Also ich mag Castle und das, was er bisher gezeigt hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich mir die San Antonio Spurs in 5 Jahren vorstelle, ob einer da noch in diesem Team ist, der nicht auf den Nachnamen Wembanyama oder Fox hört, von jetzt gerade.
In wie vielen Jahren, was hast du gesagt?
In 5.
Ja gut, das könnte natürlich sein. Aber ich glaube, dass sowohl Vassell als auch Keldon Johnson, wenn die in der Hierarchie noch 1-2 Spots runterrutschen, dass das sehr wertvolle Rollenspieler sein können.
Weiß ich nicht.
Ja gut, okay.
Und dann ist halt die Frage, ist De'Aaron Fox wirklich der perfekte langfristige Co-Star an der Seite von Wemby? Und da bin ich nach wie vor auch skeptisch. Ich mag Fox und der Trade war ein No-Brainer und eine Robbery. Und dass man ihn so günstig bekommen hat, ja, geniale Arbeit. Aber ich glaube nicht, dass De'Aaron Fox einer der 15 besten Spieler der NBA ist. In meinen Augen ist er auch keiner der 20 besten Spieler der NBA. Und ich hätte halt langfristig gerne einen solchen Spieler an der Seite von Wemby. Und das Ziel des Spurs sollte es langfristig sein, einen weiteren Top-10-Spieler, mindestens Top 15, mindestens Top 20 mit Victor Wembanyama zu paaren, der dann auch von der Timeline noch ein wenig optimaler passt. No-brainer-Move, aber ich hoffe, dass, wenn wir später dann, wie wir das heute bei LeBron machen, die besten Kollegen von LeBron, AD, Kyrie, K-Love, Wade, Bosch, dass wir dann ein paar Namen aufzählen, bevor wir zu De'Aaron Fox kommen. Das hoffe ich. Und klar, die Pick-Situation ist insane, aber es klingt gerade so, als ob ich rechtfertigen will, warum ich sie hier nicht mehr in der Top 5 habe oder warum ich die Lakers vorhin habe. Aber ich bin nicht ganz so optimistisch, dass es so schnell geht und habe sie halt deswegen hier auf 3. Aber natürlich, das sind absolut rosige Aussichten. Allein, dass man Wemby jetzt noch mit diesem Rookie-Deal hat, der einem in den nächsten beiden Jahren noch wahnsinnig viel Flexibilität gibt. Die 2026er Free Agency-Klasse wird besser sein als die 2025er. Da wird auch mehr Geld auf dem Markt wieder sein. Die Spurs bringen sich jetzt mit dem, was sie machen, auch in eine klasse Position, dann im Sommer 2026 nochmal irgendwie einen großen Move zu machen. Das wären jetzt sehr, sehr wichtige, entscheidende Jahre und Off-Seasons und Trade-Deadlines für San Antonio, die hier einen jetzt schon Top-10-Spieler haben, der nächste Saison gut und gerne den Schritt zum Top-5-Spieler schaffen kann, in zwei Jahren ein Top-3-Spieler ist und in drei, vier Jahren womöglich der beste Spieler der Welt. Und das ist auch ein sehr gutes Argument, sie hier auf Platz 2 zu haben. Ich glaube halt nicht, dass die Spurs ein Titelfavorit sein werden in den nächsten 5 Jahren. Und deswegen habe ich sie hier auf Platz 3.
Fair, auf jeden Fall fair. Über den Platz 1 brauchen wir uns, glaube ich, nicht allzu viel unterhalten. Das sind natürlich die Atlanta Hawks. Das sind natürlich die Oklahoma City Thunder, die eine vielleicht sogar nie dagewesene Kombination aus überragendem aktuellem Level und Draft-Pick-Asset-Schatztruhe mitbringen. Das ist schon ziemlich, ziemlich verrückt, was da in OKC so alles rumspringt. Möchtest du kurz den Case machen?
Ja, sie sind das womöglich beste NBA-Team in dieser Saison schon und haben, abgesehen davon, auch die in meinen Augen beste Pick-Future hier bei ESPN auf Platz 1 gerankt. Man hat alle eigenen Draft-Picks in den nächsten Jahren, den ungeschützten der Clippers aus 2026, noch weitere Clippers-Picks und Pick-Swaps. Man hat Swap-Rights mit den Dallas Mavericks in 2028. Da werden wir noch drüber reden in ein paar Jahren, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil wir auch über Dallas geredet haben als potenzieller Kandidat für die Top 5 bei den düstersten Zukunftsaussichten.
Wo kommt dieser Swap denn her? Wann haben denn die Thunder und Mavs miteinander getradet? Ah, war das hier dieser Move, dass sie einen anderen First-Rounder irgendwie freigeben oder zurückgeben, damit die Mavs den traden konnten? Da war doch irgendwie was.
Ich habe keine Ahnung.
Ich versuche mal kurz, ob ich das nebenher raus.
Ja, man hat Picks aus Philly, also aus Philly, wo gerade auch alles den Bach runtergeht.
Ja.
Miami, die jetzt auch nicht die rosigste Zukunft haben. Denver, wo keiner so richtig weiß, was passiert nach Jokic. Es ist komplett insane. Outgoing First Round Picks, keiner. 16 Second Rounder, 10 Tradable First Rounder. Ziemlich bananas, diese ganze Situation und in Kombination dessen, wie angesprochen halt jetzt schon, das beste Team der NBA womöglich. Das habe ich neulich gelesen. Der 9. Mann der Thunder würde alles verändern für dein Lieblingsteam, hat einer getwittert. Und es ist halt wirklich so, also pack, keine Ahnung, Cason Wallace oder Aaron Wiggins oder so zu den Lakers. Und dann, ja, würden wir, glaube ich, auch anders über die Lakers nochmal reden oder über die Bucks. Oder wen auch immer über die Nuggets. Also diese Tiefe in diesem Team ist halt absolut insane. Wie es dann natürlich halt auch so ist, die Gehälter häufen sich. Man hat in dieser Saison schon eine Menge in den Büchern stehen, auch in der kommenden Saison. Der große Vorteil ist halt, dass man jetzt gerade noch nichts mit der Second Apron zu tun hat. Und das Ziel der Thunder in den kommenden Jahren sollte es sein, diese Second Apron, soweit es geht, hinaus zu zögern. Und wenn du es vielleicht schaffst, diese Saison sind sie kein Second-Apron-Team, nächste Saison werden sie auch kein Second-Apron-Team sein. Wenn man es irgendwie schafft, in 2027 auch kein Second-Apron-Team zu sein, dann kannst du in 2028 und 2029 über die Second-Apron kommen und musst dann erst 30 wieder drunter kommen, um halt dann nicht irgendwelche Picks eingefroren zu bekommen zukünftig. Und die Thunder sind halt auch in der Situation, wo sie halt actually sagen könnten, wir traden die ganzen Picks, die wir jetzt haben, einfach immer weiter raus. So, wir traden jetzt meinetwegen dann den Dallas-Pick aus 2028, traden wir dann und machen den zu irgendeinem Pick 2029 und den machen wir dann zu irgendeinem Pick 2030. Das heißt, die Thunder sind sogar in der Situation, wo sie sagen können, fuck it, wir scheißen einfach mal darauf, wenn unsere eigenen First-Rounder ans Ende der ersten Runde gesetzt werden, weil wir halt in diesem Draft noch drei andere First-Rounder haben. Und deswegen ist es uns egal, selbst wenn wir über der Second Apron sind. Das können sich die Cavaliers zum Beispiel nicht erlauben. Oder die Suns jetzt gerade. Oder dann auch die Celtics. Wenn die zweimal über dieser Second Apron-Grenze sind, dann müssen die da runter. So, ansonsten geht's nicht anders, weil die können es nicht erlauben, all diese Einschränkungen, die da mit einhergehen, die eingefrorenen Draft-Picks, dass ihnen was weggenommen wird. Die Thunder können sagen, ja gut, dann nehmt uns halt was weg, wir haben ja noch unendlich viel mehr davon und die Thunder brauchen auch nicht irgendwie sich dann Sorgen machen, weil sie meinetwegen in irgendwelchen Trades nicht mehr Gehälter einnehmen dürfen, als sie halt ausgeben, weil sie müssen keine Trades machen, weil man hat diesen Kern. Also okay, ich sehe das halt wirklich eine Situation, wo sie sagen, ja gut, wir können auch 3-4 Jahre in Folge über die Second Apron kommen und bleiben den Contender, wenn der Eigentümer bereit ist, die ganze Luxussteuer zu bezahlen. Und wir bezahlen SGA und wir bezahlen Holmgren und wir bezahlen die alle und wir leben halt mit den Einschränkungen. Das ist halt auch ein durchaus realistisches Szenario. Das heißt, die Thunder, sie können in dieser Saison Meister werden und sie sind wahrscheinlich der West-Top-Favorit in jedem der nächsten 5 bis 6 bis 7 Jahre, wenn nicht irgendwas Krasses passiert. SGA ist gerade mal 26. Hartenstein ist nicht ein 33-jähriger Vet, der jetzt gerade noch mal bei einem jungen Team gerade hilft. So, Hartenstein ist 26, Dort ist 25, Isaiah Joe 25, Holmgren 22, Wiggins 26, Cason Wallace 21, man hat Topic. Das kommt ja noch dazu. Wir haben im Sommer mal darüber geredet, was wir denken, wer der potenziell beste Spieler der 2024er Draftklasse in 5 Jahren ist. Topics Name ist da gefallen. Der hat jetzt diese Saison noch kein Spiel gemacht und es wird schwierig sein, für ihn auch Minuten zu finden in den kommenden Jahren mit diesem Team. Aber das ist halt ein junger Spieler, der auch irgendwo noch eine Star-Upside mitbringt. OKC ist wirklich in der besten Situation, an die ich mich erinnern kann, jemals. Und das ist halt komplett wild. Und sie können das einfach so weiterlaufen lassen, solange wie sie wollen, mit all diesen Draft-Picks so, weil es war immer so ein bisschen so die Sache, ey, was wollen die mit all diesen Picks? So, man gibt sich halt unendliche Flexibilität, um dann mit Einschränkungen, die irgendwann kommen werden, besser umgehen zu können. Man muss dann nicht 6 von diesen Picks irgendwann nehmen, um noch für irgendeinen anderen Superstar zu traden. So, man kann diese Picks einfach behalten, immer weiter behalten, muss die nicht nutzen, kann die zu neuen Picks machen und weiter traden und weiter traden. Und wenn dann irgendwann die Einschränkungen reinkicken, dann kann man sagen, gut, okay, dann nehmt uns unsere eigenen First Rounder mit. Wir haben noch 100 andere davon. We do not care. Und deswegen OKC, die auch noch besser werden. OKC ist jetzt gerade so gut und Holmgren ist 22 und viele von diesem Kern sind noch jung und werden noch besser. Alter, das wird so unfair für den Rest der NBA werden in den kommenden Jahren. Es ist so schon unfair. Und OKC ist jetzt gerade mal am Anfang, glaube ich, noch von dem, was dieses Team leisten kann. Es ist wild.
Wenn man das Haar in der Suppe suchen möchte, dann ist es halt wirklich diese Second Apron und Cap-Geschichte, die du gerade angerissen hast. Ich habe es gerade mal durchgerechnet. Die Thunder für die Saison 2026-27 haben, stand jetzt noch sicher unter Vertrag, Shai, Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Alex Caruso. Sie haben Teamoptionen für Isaiah Hartenstein und Lu Dort, die sie wahrscheinlich unbedingt werden ziehen wollen. Und dann haben sie noch die letzten Jahre, oder dann haben sie noch Rookie-Contract-Jahre von Cason Wallace und Nikola Topic. Wenn wir das alles zusammenrechnen, und da habe ich jetzt die Teamoption für Kenny Williams schon ausgeklammert, weil da sehe ich überhaupt gar keinen Weg, wie man den behalten möchte, sind wir schon bei 139,5 Millionen. Und da ist noch nicht mit drin die ersten Jahre von der Chet Holmgren Extension und der Jalen Williams Extension, die beide in diesem Jahr reinkicken. Das ist schon richtig, richtig krass. Also ich sehe nicht, es wird sehr, sehr viel Roster-Building-Magie brauchen, um nicht in die Second Apron reinzurutschen. Und das ist halt wahrscheinlich das Argument gegen die Thunder. Das ist,
ja.
Das wird dir zum Verhängnis in der NBA, wenn du so viele, so junge, so gute Spieler hast. J-Dub und Chet werden voraussichtlich beide Max-Extensions wollen und kriegen als Rookies, das wird dann halt ziemlich hart. Und da ist dann vielleicht, könnte man sagen, okay, muss man dann Hartenstein vielleicht ziehen lassen? Oder muss man Dort ziehen lassen? Ohne Gegenwert. Oder eben vorher wegtraden, je nachdem. Da wird es dann vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, hundertprozentig unterschreibe ich natürlich,
was du gerade gesagt hast. Ja, absolut. Aber was ist, wenn sie denn sagen, ja, wir scheißen auf die Second Apron?
Das könnten sie natürlich machen, ja. Werden sie vielleicht machen müssen.
Die Frage ist nicht, ob sie unter dieser Second Apron bleiben können, weil das können sie auf gar keinen Fall. Du wirst 3 Max-Spieler haben und dann hast du ja noch, wie gesagt, ich habe gesagt, der 9. Mann würde das Leben von deinem Team verändern. So, der will natürlich auch bezahlt werden. Das heißt, man hat dann schon mal 9 Spieler, die irgendwo alle auch 2-stellig verdienen. 3 Spieler mit diesem Max-Hartenstein ist ja natürlich die Frage. Wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht hier die Debatte, ob die Thunder unter dieser Second Apron bleiben können, sondern ob sie es irgendwie schaffen, das noch vielleicht ein Jahr länger rauszuzögern als vielleicht möglich. Und dann halt, was ist, wenn sie halt wirklich sagen, ja, okay, gut, dann dürfen wir halt nicht mehr Gehälter aufnehmen, als wir einnehmen. Dann dürfen wir halt keine Spieler mehr auf dem Buyout-Markt sein, die mehr als die Mid-Level verdient haben. Okay, dann werden uns die Draft-Picks eingefroren. Okay, so was macht die NBA dann?
Spieler entführen. Ja, es ist schon krass, wirklich. Ich glaube, man kann sagen, dass vielleicht noch nie ein Team so gut dastand in der Kombination künftige Pick-Situation und aktuelles Level. Das ist schon ziemlich krass, was die Thunder da auf die Beine gestellt haben. Und dann kann man den Bogen schlagen, den Kreis schließen zu meiner Headline am Anfang. Wenn man dann noch bedenkt, wie krass schlecht sie dastanden vor nicht allzu vielen Jahren. Ich habe es vorher gesagt, 2021, das ist jetzt 4 Jahre her. -11,1er Netrating, schlechtestes Team der Liga. Und jetzt, siehe da, heftig.
Es gibt halt eine Welt, in der die Thunder halt nur den 5 besten Spieler, in Anführungszeichen, der Welt haben, irgendwann. Und das ist so ein bisschen vielleicht das Haar, was ich in der Suppe halt so ein bisschen suchen würde, wenn ich eins suchen müsste. Dass OKC zwar den besten Kader hat, aber dass sie potenziell in mehreren Playoff-Serien pro Jahr nicht den besten Spieler der Serie haben. Was ironisch klingt, wenn du mich jetzt fragst, ja gut, was ist so dein eines Fragezeichen bei OKC? Das ist nicht, ist Shea wirklich dieser Dude? Weil Shea ist dieser Dude. Aber die besten Spieler gewinnen dir auch gerne mal Playoff-Serien. Und je nachdem, wie schnell Wemby ist und wie lange Giannis das noch rauszögern kann, dass er abbaut, gibt es ein Szenario, in dem SGA halt irgendwann nur der 5 beste Spieler der Welt ist, wenn wir dann meinetwegen über Wemby an 1, Joker an 2, Doncic an 3, Antetokounmpo auf 4 reden und dann halt SGA auf 5. Und dann kann es halt schon wirklich auch zu mehreren Playoff-Serien kommen, wo die dann halt nicht den besten Spieler der Serie haben, was ein Nachteil ist. So, das ist vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt. Aber abgesehen davon gibt es da, glaube ich, nichts zu meckern bei diesem Team.
So ist es. Wollen wir zur Trivia übergehen. Vielleicht nochmal ganz kurzer Recap. Ich hatte die Lakers an 5, du hattest die Rockets an 5, wir hatten beide die Cavs an 4, du hattest die Spurs an 3 und ich die Celtics, ich dafür die Spurs an 2 und du die Celtics und wir hatten natürlich beide die Oklahoma City Thunder auf Platz 1 der Teams mit den rosigsten Zukunftsaussichten.
So, Freunde, bevor es mit der Folge weitergeht, ihr habt es wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten schon mitbekommen, wir feiern Koro extrem und darum freuen wir uns auch umso mehr, dass die Zusammenarbeit weitergeht.
Yes, Sir. Bei Koro gibt es nämlich qualitativ hochwertige, innovative und größtenteils vegetarische, vegane Produkte. Viele davon in Bioqualität und viele davon in Großpackungen erhältlich, damit auch ein bisschen Verpackungsmüll eingespart wird. Wir haben jetzt jeder wieder ein großes Paket zugeschickt bekommen mit Produkten, die wir uns aussuchen dürften. Bei mir waren da unter anderem gefriergetrocknete Himbeeren bzw. Erdbeeren in weißer Schokolade und in Milchschokolade mit drin, die absolut süchtig machen. Ich habe mir Kichererbsen mit so einem Barbecue-Gewürz, also quasi als Chips-Ersatz, dann ein bisschen gesünder, ein bisschen proteinreicher, um etwas auf die Ernährung zu achten. Ich hatte eine Haselnuss-Dattel-Creme, quasi so eine Art Nutella-Ersatz, auf die meine Mom total steht. Cashew-Nüsse hatte ich mit dabei. Auch für meine Freundin 1-2 kleine Sachen. Also ja, war wieder ein breites Spektrum. Was hast du so genommen?
Ja, bei mir war es wie beim letzten Mal auch schon ein guter, gesunder Mix zwischen so kleinen Snacks wie diesen Bio-Dark Chocolate Bites, Strawberry, diesen Himbeer-Joghurt-Balls, die ich beim letzten Mal schon extrem weggesuchtet habe. Die gibt es in so 1-Kilo-Tüten Und die sind dann auch relativ schnell alle bei uns, so Proteinbars unter anderem mit dabei gewesen. Und dann halt aber auch zum Kochen jede Menge guter Stuff wieder mit dabei gewesen. Veganes Pesto in verschiedenen Sorten, schwarze Bio-Bohnen, Kichererbsen. Ich habe mir mal diese Bio-Linsen-Chips bestellt. Mhm. Die schmecken auch richtig, richtig geil. Und ich konnte meiner Schwester eine riesige Freude machen mit dem veganen Mühlenhack. Das sind so eine kleinen 75 Gramm Tüten, da habe ich ihr 3 von bestellt. Da hat sie die erste auch schon gegessen und ist begeistert. Da war eine Menge gutes Zeug für mich mit dabei und ich konnte meiner Schwester eine Freude machen, die sich ja mittlerweile auch vegan ernährt.
Das hört sich doch nicht schlecht an. Also Leute, schaut bei Koro vorbei. Viele Produkte werden direkt vom Händler bezogen. Über die Hälfte des Sortiments ist vegan. Viele Produkte sind einfach gesündere Alternativen zu vielen der herkömmlichen Produkte, die man so im Supermarkt bekommt. Und wenn ihr auf den Link in unserer Folgenbeschreibung klickt und den Code STEPBACK, alles in Großbuchstaben, ein Wort, eingebt, dann könnt ihr 5% auf eure gesamte Bestellung sparen.
Ja, auf jeden Fall. Wir beide sind absolut begeistert. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals gesagt gehabt. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr Koro mal ausprobiert. Schreibt uns dann auch gerne, wie immer, welche Produkte und Snacks ihr richtig geil findet, damit wir die dann bei unserer nächsten Bestellung auch mal mit ausprobieren können. Und damit würde ich sagen, zurück zur Folge.
Und jetzt hast du noch eine kleine, aber feine Trivia-Frage für mich dabei.
Eine kleine, aber feine Trivia habe ich mitgebracht. Und zwar schafften es erst 3 Spieler seit dem Jahr 2000 in 3 Saisons hintereinander mindestens 30 Punkte pro Abend zu scoren.
Ah, okay.
Einschließlich dieser Saison.
Okay. Seit 2000?
Seit 2000. Und ich möchte von dir wissen, wer diese 3 Spieler sind und in welchen Jahren. Und die Averages natürlich. Nein, Spaß beiseite. Okay. Wer sind die Spieler in welchen Jahren? Es gibt allerdings eine Mindestgrenze von Spielen. Ich weiß nicht, wo diese Grenze liegt.
Na dann.
Aber das ist diese Grenze, wo du dann nicht mehr auf diesen Leaderboards mehr mit zu sehen bist.
Okay.
Ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Es ist nicht die 65-Spiele-Grenze für den MVP, glaube ich. Aber es gibt einen Spieler, den das betrifft, der das quasi geschafft hätte, der allerdings in einer von diesen Saisons halt zu wenig Spiele hat wird und deswegen nicht berücksichtigt werden kann. Ich weiß allerdings wirklich nicht, wo diese Grenze ist. Wer sind diese 3 Spieler?
Wenn du so gefragt hast, inklusive dieser Saison, dann wird, ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob Shay die letzten beiden Jahre schon 30 plus aufgelegt hat, aber vermutlich schon. Ist es Shay einer davon?
Shay ist einer davon, legte 31,4 auf in der Saison 22-23, legte dann 30,1 auf in der Saison 23-24 und 32,7 bisher aktuell in dieser Saison, absolvierte 68, 75 und jetzt bisher 63 Games. Crazy, der Mann spielt 1, 2, 3, 4, 7 Jahre bisher in der NBA und in 3 davon legt er über 30 Punkte pro Abend auf. Genau, ersten hast du. Wer sind die anderen beiden?
Ich bin mir relativ sicher, dass Giannis das auch gemacht hat. Ist das jetzt einer der Spieler, also der Spieler, bei dem du meintest, dass das betrifft? Nee, wahrscheinlich nicht.
Ist Giannis dein Tipp?
Ja.
In welchen Jahren?
Auch die letzten 3, dieses Jahr und
auch die letzten wieder richtig. Beiden. 31,1 in 22-23, 30,4 in 23-24 und 30,7 bisher aktuell, legte 29,9 auf in der Saison davor, was dann leider nicht reicht hier.
Ja.
Diese wacke Saison von ihm, die wird ja gar nicht berücksichtigt. Genau, Giannis, der zweite von den 3. Wer ist der dritte?
Ich würde gerne vorher noch, also der dritte muss ja ein bestimmter sein, ist vielleicht Kobe derjenige, den du gerade meintest, das ist mit den Spielen, das Jahr, in dem er sich die Achillessehne gerissen hat?
Nope. Kobe gehört nicht dazu. Kobe legte nur 2-mal in seiner Karriere, nein, falsch, 3-mal in seiner Karriere über 30 auf. Das erste Mal 2002-03, dann 2 Jahre lang war er deutlich unter dieser Grenze, dann legte er 35,4 auf in 2006 und dann 31,6 in 2007. Allerdings danach halt nur 28,3, das ist ironischerweise sein einziges MVP-Jahr gewesen. Also Kobe ist es nicht.
Okay, also der dritte, der das gemacht hat, das muss ja Jordan sein. So, der hat in Ende 80er, Anfang 90er hat er ja...
Seit 2000.
Ach so, stimmt. Oh, okay. Wow, dann ist es nicht so leicht. Seit 2000. Das ist eine super dominante... Naja, Harden?
Richtig. Von wann bis wann?
2... 13 bis 5, nee, 14 bis 16?
Nein. Überleg, wann Harden seine crazy scoring stats auflegte.
Ah, die MVP-Saison war 2018. Dann vielleicht 17 bis 19?
18 bis 20.
Ah,
2018
ja, okay.
30,4, 2019 36,1. Und dann 2020 34,3.
Krass.
Und dann wurde er ja 2021 getradet. Da ging Crazy. Das dann los. 8 Spiele für die Rockets, das unaufhaltsame Christian Wood-James Harden-Duo für 8 Games und dann in Brooklyn. Und das, da legte er halt dann nur 24 auf. Und seitdem 22, 23, 21. Er legte 29 auf 2017 und 29 2016. Also hat 5 Jahre in Folge mit über 29. Aber es ging halt relativ spät los. Also 2013, 12, 13 war ja gerade mal sein erstes Jahr bei den Rockets. Da legte er dann zwar auch schon viele Punkte auf, 26, aber war dann noch ein bisschen weg von der 30er-Marke. Auf den letzten kommst du aber auch. Bei welchem Spieler hat es nicht gereicht wegen zu viel Verletzung?
War das dann nur eine Saison, in der er rausgefallen ist?
Ja,
wegen
ja.
Wegen einer Verletzung? Ach so, ja, dann im Beat.
Genau, 30,6 okay. In 2022, 33,1 in 2022, nee, in 2023 und dann 34,7 in 2024, absolviert allerdings nur 39 Spiele in dieser Saison und das hat halt nicht gereicht.
Ja gut, schade. Ah, ich habe übrigens die Thunder Mavs Draftpick-Geschichte, habe ich vorher noch versprochen zu recherchieren. Okay. Das war so, wie ich es im Kopf hatte, das war die 2024er Deadline und da haben die Mavericks diesen 28er Pick-Swap nach OKC gegeben und haben dafür einen 24er First bekommen, den sie dann wiederum traden konnten. Entweder für Gafford oder für Washington, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber es war die zur 24er Deadline wollte man sich einen aktuellen tradebaren Pick reinholen und das war dann der second least favorable of Rockets, Top 4 protected, Clippers, Jazz, Top 10 protected oder der eigene OKC. Das wird dann wahrscheinlich second least favorable, wird dann wahrscheinlich der Clippers Pick gewesen sein, schätze ich, oder? Ja. Vermutlich. Ja, also haben die Mavericks quasi einen 2024er Clippers-Pick, den man dann benutzt hat für, wie gesagt, entweder, war das dann nicht sogar TJ Salone in dem 2024er Draft? Ah nee, der
Keine
war ja
Ahnung.
Dieses Jahr. Naja, egal. Ja doch, ich meine, war das nicht sogar der Hornets-Pick, der dann an 7 war oder so? Keine Ahnung, Halbwissen.
Keine Ahnung.
Also die Mavericks haben quasi einen 2028er Pick-Swap abgegeben für einen relativ schlechten 2024er Draftpick.
Ich habe noch eine kleine Trivia.
Okay.
Heute Nacht Knicks Blazers Game, 42 Lead Changes. Das ist das Spiel mit den zweitmeisten Lead Changes, seitdem das 1996 getrackt wurde.
Krass.
Dieses Spiel wurde entschieden durch einen Mikal Bridges Game Winner. Das Spiel mit den meisten Lead Changes, Nets gegen Hawks in 2023, das hatte 43 Lead Changes. Endete auch in einem Game Winner. Von welchem Spieler?
Auch von Mika Bridges?
Ja. Das kannst du doch keinem erzählen, oder?
Crazy.
Alright, dann haben wir's.
Dann haben wir's, Freunde. Lieber Julius, wir hören uns gleich nochmal zur Aufnahme der Supporter-Folge, die ihr dann schon habt hören können, theoretisch, wenn ihr denn Supporter seid von Double Step Back auf Patreon. Was uns natürlich riesig, riesig freuen würde. Ich wünsche dir jetzt schon mal eine gute Reise und ganz, ganz viel Spaß in der Stadt der Engel. Und ja, Leute, wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische, wenn der Julius wieder zurück ist in der Bundesrepublik. Wir wünschen euch
eine
wundervolle Woche.
Weißt du, was wir für Wetter haben?
Was?
Weißt du, was wir für Wetter haben?
In L.A.?
Überragend.
Das freut mich
Sunny
natürlich.
California. Es war mir so klar, als wir in San Francisco waren und mit Regen und Wolken überall. Ich wusste, wir stehen das irgendwie durch, weil mit einer Reise bezahlst du für die andere mit dem Wetter. Das ist immer so bei mir.
Wunderbar.
Und jetzt, es regnet bis Freitag in Strömen in L.A. Die ganze Woche jetzt und ab Samstag blauer Himmel. 20 Grad, 22, 23 Grad. Perfekt.
Das freut mich doch. Wunderbar.
Danke.
Wir hoffen, dass eure Gefühle, auch blauer Himmel und Sonnenschein, ach, keine Ahnung. Schöne Woche, Leute. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten und für den Support. Macht's gut. Ciao.
Ciao.